Das Lustige ist dieser offensichtliche Widerspruch, der eigentlich die ganze Naturrechtslehre durchzieht und der auch nicht erst von mir entdeckt wird. Dieser Widerspruch macht sich nicht lächerlich vor einem Publikum, vor einer Studentenschaft, weil die sich mit einem Gedankenexperiment auf den Pfad lenken lässt. Das Gedankenexperiment geht immer so: Denken wir uns aus unseren Verhältnissen den Staat mal 5 Minuten lang weg. Ja, und das Gedankenexperiment ist ja leicht zu machen, weil das ist ja auch manchmal Wirklichkeit. Irgendwann, ich weiß jetzt nicht, was in den 70er Jahren, was in den 80er Jahren, ist in New York mal für eine Nacht lang der Strom ausgefallen. Und da war mit der Beleuchtung auch die Aktionsfähigkeit der Staatsmacht weg. Und was war? Naja, natürlich, Tohu Wabohu. Die Leute haben die Läden überfallen und ausgeräumt und haben sich halt an nichts mehr gehalten. Also der schöne Gedanke, wir leiten die Notwendigkeit des Staats aus der schlechten Menschennatur ab, hat ja einen Moment von Plausibilität. Denkt euch den Menschen, wie ihr ihn kennt, ohne eine Staatsmacht, die ihm alles Mögliche verbietet. Was macht der? Der vergreift sich natürlich an dem, was anderen gehört. So meinen die die Dozenten oder die Autoren von politwissenschaftlichen Büchern, so meinen sie, Plausibilität zu erzeugen für ihren Gedanken. Der Mensch braucht doch einen Staat. Tatsächlich beweist das Gedankenexperiment, bei dem er sich den Staat eben probehalber mal wegdenkt, um sich vor dem Chaos zu erschrecken, das dann passiert, um ihn sich dann ganz schnell wieder hinzudenken und zu sagen, Gott sei Dank gibt es so ein Ding. Tatsächlich beweist das Gedankenexperiment nur eines. Eine Gesellschaft von Privateigentümern, wo der eine mit dem, was ihm gehört, den anderen von dem ausschließt, was der andere braucht. Eine Welt von Privateigentümern ohne Staat kann es echt nicht geben. Weil das Privateigentum ja selber schon die Gewalt in den Dingen ist. Eben das Ausschließungsverhältnis. Das beweist dieses Wegdenkexperiment schon. Eine Welt von Privateigentümern ohne Staat ist wirklich ein Schreckensbild. Aber dass der Mensch von Natur aus Privateigentümer ist, von Natur aus seine Bedürfnisse überhaupt bloß befriedigen kann und will, auf Kosten der Bedürfnisse anderer, das ist damit noch lang nicht bewiesen. Also der Beweis, dass aus dem Ensemble, das dieser Staat schafft, der Staat nur schlecht wegzudenken ist, den Beweis kann ich leicht erzeugen. Bloß was habe ich damit eigentlich bewiesen? Zu dem Ensemble, in dem er herrscht, gehört er, braucht es ihn. Braucht sie ihn an und für sich? Das ist damit überhaupt nicht erläutert. Es geht dann gleich weiter. Und weil der Mensch schlecht ist, braucht es nicht nur einen Staat, sondern eine Demokratie. Einmal ist der Mensch unten schlecht, der Bürger braucht Herrschaft. Und einmal ist der Staat oben schlecht, der Oberwolf, den sich die Wölfe, damit sie sich wechselseitig in Schach halten, damit sie zum Frieden gezwungen werden. Der Oberwolf ist selber ein Wolf und den muss man bremsen. Und dafür, das ist jetzt die zweite Abteilung der modernen Demokratie, also eigentlich der alten, der frühbürgerlichen Staatsableitung. Dafür, dass der Oberwolf selber gebremst wird, braucht es die Gewaltenteilung. Ja, das ist die Fortsetzung von dem Zitat. Wiederum aus der Menschennatur abgeleitet, die durch die moderne Anthropologie, das ist jetzt auf der Spalte weit unten, die durch die moderne Anthropologie mit ihrer starken Betonung der Affektstruktur des Menschen vorbereitete, eher pessimistische Einschätzung politischer Macht und die Erfahrung des Machtmissbrauchs durch die Mächtigen etwa in den absoluten Staatensystemen des 17. und 18. Jahrhunderts führten zu der konsequenzenreichen Einsicht, dass davor letztlich nichts wirksamer zu schützen vermöchte als die, etwa von Locke oder Montesquieu, auf je verschiedene Weise vorgeschlagene Aufgliederung der politischen Macht auf mehrere einander ausbalancierende Machtträger. Auch da, wie leicht sich diese Autoren tun. Wirklich, man muss auch wirklich sagen, wie oberflächlich da gedacht wird. Da wird jetzt gesagt, der Machtmissbrauch der Mächtigen im 17. und 18. Jahrhundert. Machtmissbrauch. Ludwig der 14., der Sonnenkönig, hat Versailles gebaut. Das soll ein Machtmissbrauch gewesen sein. Der hat auch das Recht dazu gehabt. Das war doch ein Gebrauch seiner Macht, kein Missbrauch seiner Macht. Jetzt wirklich im Lichte dessen, was man ihm heute erlauben oder verbieten würde, wird rückblickend gesagt, es wäre ein Machtmissbrauch und gegen den Machtmissbrauch hätte eben die Gewaltenteilung geholfen. Aber man merkt, es geht sehr leicht alles. Man denkt sich einfach immer was Schlimmes, das durch Gewalt verhindert wird. Und dann ist Gewalt was Gutes. Ein Punkt vielleicht noch. Wenn man in eine heutige Vorlesung über politische Theorie gehen würde und dort die Autoren reden hören würde oder die Dozenten, den Professor, der eine Vorlesung hält, reden hört, dann würde der so ähnlich reden, wie das Zitat hier oben angefangen hat. Er redet gar nicht über die Wahrheit oder die Irrtümer von Hobbes oder Locke oder sonst wem. Er redet über ihren guten Sinn und ihre Bedeutung. Das ist die Weise, man vermeidet es, zu prüfen, ob es eigentlich stimmt oder nicht. Man redet über praktisch einen Nutzen, den wir für unser Weltbild heute draus ziehen können, jenseits der Frage, ob es stimmt. Man redet über Wirkungen auf die heutigen Diskurse. Das ist eine Unart des Theoretisierens, die sich auf die Frage, stimmt denn eigentlich, was der sagt, gar nicht mehr einlässt. Man distanziert sich auch von den alten Dingen und sagt, naja, das weiß man also schon, dass der Staat nicht durch einen Vertragsschluss in die Welt gekommen ist. Ja, Rousseau sagt, contrat social, Staat ist durch einen Vertragsschluss in die Welt gekommen. Die freien Wilden haben gesagt, machen wir mal einen Vertrag und dann gründen wir eine Gewalt und der gehorchen wir dann. Naja gut, das weiß man also schon, dass das nicht so war. Aber das ist gar kein Rückruf des Gedankens, sondern das ist sowas wie, naja, wenn man es historisch genau nimmt, der Hergang war nicht so. Denn der Gedanke vom Staat ist der ist immer derselbe geblieben. Er ist ein Vertrag zwischen den Bürgern, damit sie einer Gewalt unterstehen, die ihnen die Regeln gibt, denn sonst wäre alles ungeregelt und chaotisch und gewalttätig zwischen ihnen. Also ist die Idee, die ist der Politikwissenschaft ganz unverzichtbar. Und die Distanzierung des Wissens drum, naja, genau so war es natürlich nicht, das stimmt schon, ne? Die könnten ja merken, der moderne Staat ist nicht aus einem Freiheitszustand entstanden, sondern der ist aus dem Zustand der vorherigen Herrschaft entstanden. Und die vorherige Herrschaft ist wieder aus einer vor ihr entstanden. Und insgesamt ist die Herrschaft nicht dadurch entstanden, dass sich die Beherrschten zusammengetan haben und gesagt haben, könnte man nicht endlich mal eine Herrschaft haben. So, insgesamt ist die Herrschaft dadurch entstanden, dass welche mit den besseren Waffen gekommen sind und den anderen gesagt haben, so, ihr gehorcht uns jetzt. So weit, so gut. Die erste Abteilung politisch. Ja, ja.
Sie hat ja gerade die Verknüpfung der Frage gefordert. Aber ich frage mich, ob das in der Wissenschaft überbrechen kann, weil wenn die Wissenschaft immer wertend unterrichtet, dann ist ja keine Wissenschaft mehr, weil Wissenschaft ist ja darstellen. Also zum Beispiel wird ja auch bei Marx in der politischen Theorie, also Wertefrei behandelt oder andere Theorien. Wenn man jetzt alles auf Wahrheit versuchen will, meine Wahrheit ist ja irgendwie auch subjektiv, oder? Also, ich finde es eigentlich ganz gut, wenn die Wissenschaft auch möglichst Darstellungen.
Das muss man doch mal so sagen. Eine Theorie versucht doch was zu erklären. Also die Theorie selber will doch nicht Darstellung sein, nicht nur Beschreibung sein. Ja? Theorie selber will doch das Warum und Wozu einer Sache ermitteln und dann sagen, naja, jetzt weiß ich, womit ich es zu tun habe. Bis hin zu, jetzt bin ich dagegen, weil ich weiß, womit ich es zu tun habe, oder jetzt bin ich dafür, oder jetzt mache ich mich an die Verbesserung der Sache, oder was auch immer. Also Theorien wollen Erklärungen, ja, des Begriffs der Sache, ja, heißt es bei Hegel, wollen Erklärungen sein, damit man dann weiß, woran man ist. Jede halbwegs rationale Rezeption einer Erklärung ist der Versuch, den Gedanken, der einem da präsentiert wird, mitzudenken. Und es ist dasselbe wie ihn prüfen. Es ist vollkommen schwachsinnig, ein Kaleidoskop von Theorien herzuerzählen, wie wenn es Storys wären. Also wie wenn man sagt, naja, ich kenne einen Krimi von dem und ich kenne einen Krimi von dem, die kann ich alle hererzählen. Und ich kann von den Studenten sogar verlangen, ihr sollt sie hinterher nacherzählen können. Passiert ja, ja. Aber eine der Theorie angemessene Rezeption ist doch die, dass man sie als Theorie würdigt. Jetzt kann ich schon verstehen, ja, jetzt sagt man, ach Gott, na sogar den Marx erzählen sie her. Übrigens möchte ich mal sagen, aber wie, ne? Lass mal das dahingestellt. Aber auch da gehörte es sich, dass man sagt, was ist denn dran? Vielleicht noch eine andere Wendung in dem Zusammenhang. Wäre es nicht das einzig Vernünftige, in dem heutigen entstandenen Wust von Theorien? Ja, du gehst ins politologische Institut und da hast du schon 10 Regalreihen. Wenn du noch die anderen Geisteswissenschaften dazu nimmst, kommst du mit der Unibibliothek nicht mehr zurecht. Da hast du 100 Regalreihen. Wer liest denn das noch? Das liest kein Mensch mehr. Wäre es nicht eine rationale Aufgabe, aus dem Erbe, das uns da so die Zeiten hinterlassen haben, von den Römern und dem Aristoteles bis heute, rauszusuchen, was sich zu merken lohnt, weil es eine Einsicht ist, die stehen bleibt. Das kommt als nächstes, ja. Und ohne großen Verlust zu vergessen, was sich nicht zu merken lohnt. Soll natürlich geben, die Bibliotheken. Und wenn einer sagt, er will die Prüfung nochmal machen, Schopenhauer wäre doch irgendwie erinnerungswert. Na bitte, soll er es probieren. Natürlich soll man das machen. Aber an und für sich ist die rationale Stellung zu dem ganzen Zeug, was ist als Erklärung haltbar und bleibt stehen? Und dann kriegt man übrigens auch eine gewisse Einfachheit in die Betrachtung der Welt. Was heute ist doch jeder begeistert, wenn er sich nicht mehr auskennt. Dann sagt man, jetzt kennt das raus, die Moderne ist komplex und dann meint man hätte Einsicht. Gut, das Zweite, ist das Prüfen nicht subjektiv? Ja, das war jetzt die nächste Frage. Das hängt sehr davon ab. Wenn ich es prüfe in der Weise, wie heute Prüfungen sich präsentieren, dann ist es außerordentlich subjektiv. Heutiges Prüfen von Theorien läuft im Großen und Ganzen so ab, dass jemand was Neues liest und es eigentlich auf der Folie dessen, was er schon denkt, abträgt. Und was ihm recht gibt, weil er schon kennt, versteht er. Und was ihm nicht recht gibt, weil er es noch nicht kennt, sagt er, das ist nicht rekonstruierbar. Da kann ich nichts mit anfangen. Ja, das ist eine außerordentlich subjektive Art zu prüfen. Überhaupt das Prüfen im Sinn von, unterstützt es eine schöne Idee, die ich hätte, oder widerspricht es einer schönen Idee, die ich hätte? Ja, das ist natürlich ein subjektives Prüfen, weil da kommt ja jeder mit seiner Idee daher. Aber jetzt nehm mal den Gedanken, den ich vorhin durchgenommen habe. Die Idee der Naturrechtslehre, dass der Staat ein Vertragsverhältnis von freien Willen sei. Ist es nicht erklärbar, dass der Gedanke ein Widerspruch in sich ist? Nehmen wir den. Wenn wir den für sich haben, dann schmeißen wir jetzt mal die naturrechtsmäßigen Staatsableitungen weg. Deswegen gibt es ihn nicht, den Staat. Wenn wir das mal wissen, haben wir einen Schritt gemacht. Tausend andere sind natürlich noch nicht gemacht. Aber der ist gemacht und da brauchen wir jetzt nicht mehr pluralistisch sein und sagen, ach, könnte ja auch umgekehrt sein. Also ich meine, so kommt man irgendwann mal durch den Wust durch. Andernfalls ist es ja eine einzige Verteidigung dessen, dass man nicht durchblickt. Gut, ich habe meins gesagt, ist okay soweit. Wollen wir weitermachen? Oder?
Ja, ich verstehe Sie. Also ich meine, dass man die Theorien, die man jetzt objektiv als falsch darstellen kann, am besten weglassen sollte.
Ja, man darf sie auch nach wieder erzählen und sagen, schaut, so haben die damals, so verkehrt haben die damals gedacht.
Ja, das würde eigentlich auch, also ich war auch in der Vorlesung, die Sie genannt haben, und da würde es auch schon sehr kritisch, es würde auch extrem kritisch behandelt, oft zum Beispiel, oder sowas, das ist schon so. Ja, aber ich wollte eigentlich nur sagen, dass der Maßstab nicht Wahrheit oder so ist bei der technischen Wissenschaft, sondern halt die Nachstellung des Diskurses sozusagen, also die bekanntesten Theorien, halt erst kam die Theorie, egal was für die Quatsch ist, dann kam die Theorie, also es ist keine Weltung.
Ja, und ich meine, das ist eine schlechte Art, Wissenschaft zu treiben. Das ist eine schlechte Art, weil am Schluss, wie gesagt, man kennt es ja auch, die Studenten müssen hinterher irgendwelche Dinge reproduzieren, die müssen die wiederher erzählen und wieder urteilslos. Und man könnte ja auch sagen, ich kenne es ja auch als Argument, könnte ja auch sagen, na gut, erstmal muss man es kennenlernen. Okay, können wir sagen, okay. Aber bitte, wann ist denn dann die Zeit des Prüfens? Nie. Nie. Ja, das ist das Argument gerade, diese politische, also die Vorlesung referiert die Theorien selber sehr kritisch. Ne? Oft werden dann auch noch die Kritiken, die es gibt, auch noch mit referiert. Also nach dem Muster, ja, also Hobbes sah das so und im Lauf der Geistesgeschichte hat es dann die und die Kritiken dran gegeben und dann erzählt man die auch noch her und ist immer noch urteilslos.